Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe zu lebendigen und wirksamen Organisationen. Mein Kollege der Markus Plischke und ich, Jan von Biber-Achenbach, haben heute wieder einen ganz besonderen Gast, den Professor Dr. Alexander Hunziker von der Hochschule in Bern. Alexander ist Professor für Wirtschaft am Institut für New Work. Arbeitet im Themenfeld Positive Leadership, Achtsamkeit und Resilienz. Vor allem im Business-Kontext kann man sich dann schon denken, warum das interessant für uns ist. Und er beschäftigt sich sowohl wissenschaftlich als auch ganz praktisch mit dem Thema Management-Weiterbildung. So Hintergrund: VWL und Psychologie, war in Deutschland, Südafrika und Japan schon tätig und auch mal eine Zeit lang in Boston, USA, an der Harvard University. Herzlich willkommen, lieber Alexander.
Hallo Jan und hallo Markus.
Hallo Alexander. Alexander, wir haben uns ja kennengelernt in der Nähe von Köln beim Treffen vom Netzwerk Achtsame Wirtschaft, vom internationalen Treffen im EIAB, im European Institute for Applied Buddhism. Und da haben wir uns zum ersten Mal ausgetauscht. Und mich würde mal so als Einstiegsfrage interessieren, wie bist du denn zum Thema Achtsamkeit überhaupt gekommen? Soweit ich weiß, oder du hast mal erzählt, du hast ja auch so eine Ausbildung in Mindfulness-Based Stress Reduction. Magst du mal kurz erzählen, so der Hintergrund, wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen?
Ja, mich hat Achtsamkeit schon interessiert, so als ich so um die 20 war und ich habe Bücher gekauft und habe versucht zu meditieren. Und ich hatte aber großen Respekt davor, dass ich wollte nicht nach Indien gehen und irgendwie mich da irgendeinem Guru anschließen. Und ich hatte dann, das war nicht nur unbedingt einfach, das jetzt mit Büchern zu lernen, das kannst du dir gut vorstellen. Und heute schmunzle ich natürlich darüber. Aber ich hatte so lange geübt, bis mir auch die im Schneidersitz zu sitzen, bis mir die Füße wehtaten und am Schluss bin ich zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ich soll aufhören damit. Und dann war ich so ein bisschen entmutigt und hatte dann aber das Glück, dass meine Frau hat im zweiten Studiengang, hat sie Psychologie studiert und ist dort mit MBSR in Kontakt gekommen und hat gesagt, du Alexander, das wäre doch was für dich. Und ich war dann in dieser Zeit eigentlich nur so mittelmäßig offen und gesagt, ja, okay, klingt interessant, aber habe ich jetzt wirklich Zeit dafür? Und da hatte ich das Glück, dass meine Frau gesagt hat, ich gehe in den Kurs, kommst du auch mit? Also diese freundliche Aufforderung konnte ich dann nicht ausschlagen. Dann haben wir das gemeinsam einen MBSR-Kurs gemacht und da habe ich wirklich gemerkt, das ist genau das, was ich eigentlich jahrelang gesucht hatte. Und in der Folge dessen habe ich da auch eine MBSR-Lehrerausbildung gemacht. Dann wurde mir auch sofort klar, dass ich nicht jetzt einfach selbstständiger MBSR-Trainer werden möchte, weil da gibt es schon einige, sondern dass ich eigentlich die Tatsache, dass ich jetzt hier Professor bin an der Fachhochschule, nutzen möchte und das in meiner Rolle integrieren möchte. Und das habe ich jetzt die letzten 10 Jahre gemacht, schrittweise, scheibchenweise. Und heute mache ich praktisch nichts mehr anderes als Achtsamkeit und positive Psychologie unterrichten und forschen.
Noch vielleicht ganz kurz, warum das genau das Richtige war.
Boah, ja, wo so eine emotionale Klarheit, ja, wie wenn man sich in eine Frau verliebt oder so, ich weiß nicht, man spürt das einfach. Dass irgendwie das Gefühl ist, ja, das ist jetzt das. Ich meine, man kann intellektuell vielleicht ein paar Dinge, kann man dazu denken, warum das Sinn gemacht hat. Vielleicht, ich hatte auch mal einen Skiunfall, ich hatte eine Hirnerschütterung und war ein Jahr lang Schmerzpatient. Also ich hatte permanent Schmerzen, auch wenn ich Schmerzmittel genommen hatte. Es gab noch ein paar andere Erfahrungen, die vielleicht nahelegen, warum mir das wichtig war. Aber am Schluss war es einfach eine innere Klarheit, ja, die sich ergeben hat, die man wahrscheinlich nicht weiter kommentieren kann. Das muss man erleben. Und ich nehme an und ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, auch irgendwo mal so einen Moment gehabt haben in ihrem Leben, wo sie gemerkt haben, ja, da geht mir das Herz auf, das ist meine Sache hier.
Der Begriff Mindfulness oder eben im Deutschen Achtsamkeit Ja, der macht ja jetzt schon ein paar Jahre auch viel die Runde, ne? MBSR, ne? Mindfulness-Based Stress Reduction, da taucht es ja auch drin auf. Und uns begegnet uns auch in immer mehr so Leitbildern, vielleicht tatsächlich sogar im Unternehmenskontext. Magst du mal mit uns teilen, was aus deiner Sicht tatsächlich so eine Definition des Begriffes Achtsamkeit oder achtsam, was ist das?
Genau. Danke für die Frage, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir da hinschauen, was meinen wir eigentlich, wovon sprechen wir. Es gibt wirklich viele Missverständnisse und vor allem auch diesen oberflächlichen Begriffsgebrauch. Ich glaube, für den Alltag ist es am besten davon auszugehen, dass Achtsamkeit ein Geisteszustand ist, der völlig normal und banal ist. Es ist etwas, das jeder und jede kann und jeder und jede macht, immer wieder mal für 3 Sekunden. Ich glaube, so Kinder im Alter von 3, 4 Jahren machen es vielleicht etwas häufiger. Das wäre so eine Spontanbeobachtung. Aber es ist etwas Normales, wie Geisteszustände eben da sind. Die kommen und gehen. Und dann ist man eben gerade zwischendurch mal achtsam. Und das heißt, das Besondere an der Achtsamkeit ist, dass man die irgendwie bemerken kann und man kann die üben. Und dann kann man diesen Geisteszustand erstens etwas länger machen und etwas häufiger und man kann ihn auch einladen. Also man ist nicht einfach quasi Zuschauer oder Opfer vom Geist, der irgendwas macht wo die Geisteszustände wechseln, ohne dass man Einfluss hat, sondern man kann ein Stück weit Einfluss nehmen. Und ich glaube, das ist der Kern der Sache. Also ein Geisteszustand, der völlig normal ist, menschlich. Und gleichzeitig, wenn man den ein bisschen übt und häufiger einlädt, dann hat er wahnsinnig tolle und angenehme und wunderbare Wirkungen.
Und wenn ich jetzt da mal weitergehe, also ist es ein Geisteszustand, der natürlich ist, den ich gleichzeitig trainieren kann und einladen kann. Was zeichnet denn diesen Geisteszustand aus?
Eine wohlwollende Offenheit. Und man kann dann verschiedene Aspekte auch jetzt betonen, dass das Wohlwollende, dass das heißt, dass man jetzt nicht gerade wertet, diese Offenheit. Ja, und man kann dann verschiedene Worte dazu finden. Letztlich geht es ja darum, dass man in sich selbst diesen Quell findet, diese wohlwollende Offenheit bei sich einzuladen und vor allem diese Tricks, die der eigene Geist macht, um dann davon wieder abzuweichen und dann doch irgendwas anderes zu tun, dass man die so ein bisschen entdeckt, darüber vielleicht auch schmunzeln kann und sagt, okay, aber jetzt möchte ich ja doch wieder noch einen Moment achtsam sein und das dann wieder einzuladen.
Also wohlwollend und offen zu bleiben. Ja?
Genau.
Und hast du da auch so eine Art Lieblingsübung oder Lieblingspraxis für dich selber, wie du das gut für dich und gerne für dich einladen kannst, dieses Wohlwollen und die Offenheit?
Also, Lieblings, ich habe ganz viele Dinge, die ich gerne mache. Und ich glaube, die Vielfalt ist etwas, was hier dazugehört. Aber es gibt eine Übung, die mag ich wirklich gern. Und die habe ich eigentlich wirklich dann entdeckt an dem Moment, als Markus, als wir beide zusammen waren in diesem Retreat-Dorf. Das ist nämlich das Windspiel. Und das heißt, ich habe bei mir jetzt hier in meinem Büro habe ich ein Windspiel aufgehängt und im Büro hat es offensichtlich keinen Wind, also das also nicht von selbst anfangen, aber ich schlage das immer wieder mal an, täglich mehrmals und dann höre ich zu. Und was mir einfach gefällt an diesem Windspiel ist, es ist eben so verspielt. Also es klingt auch jedes Mal wieder anders. Es hat da 6 verschiedene Stangen, die unterschiedlich klingen und werden immer in einer ein bisschen unterschiedlichen Reihenfolge angeschlagen. Und es fällt mir so leicht, im Moment zu sein, weil es wirklich jedes Mal ein bisschen anders klingt und ich zuhören kann, wie ist es jetzt gerade?
Ich kann mich genau an diesen Moment erinnern, wie wir bei dieser kleinen Hütte gesessen sind. Also ich glaube, das muss der
Ja.
Moment gewesen sein. Und da gab es dieses Windspiel und dann dort ist der Wind reingefahren. Und ich wusste aber nicht, dass das sozusagen so der Moment war, der das ausgelöst hat bei dir. Das finde ich
jetzt. Ja, ich war ja dort in der Rolle, dass ich dann jeweils die Glocke schlagen sollte, um uns in der Diskussion immer wieder auch in den Moment zu bringen. Und dann war dieses Windspiel dort und ich hatte schon ausgeholt, um die Glocke zu schlagen. Und dann hatte ich einfach den Impuls, schlag doch das Windspiel, das hängt jetzt da. Und dann habe ich das gemacht und ich erinnere mich noch total an die Runde, wie alle Gesichter aufgeleuchtet haben, als ich das gemacht hatte. Also ich war selber fast ein bisschen überrascht, dass ich den Mut gehabt habe, meine Rolle ein bisschen anders auszuführen und hatte dann diese Reaktion und das, ja, es war wunderbar. Und seither habe ich auch manchmal Windspiele mitgenommen an Workshops und ich hatte eigentlich immer fröhliche Gesichter, wenn ich die anschlage.
Wunderbar, magst du dein Windspiel vielleicht jetzt gerade mal anschlagen?
Ja, können wir mal schauen.
Geht es? Sehr schön. Wir haben ja auch so eine Lieblingsübung, die ist dir mit Sicherheit auch im EIAB begegnet, der Ali, oder? Und dieser Ali ist für uns ein ganz toller Begleiter. Der besteht ja aus diesen drei Schritten, dass ich mich mit meinem Atem verbinde, da das A, dann so ein Lächeln einlade, dieses Buddha-Lächeln, was man gerade so sehen kann, ne? Wo die ganzen Gesichtsmuskeln entspannt sind, was dann wiederum den Körper und den Geist entspannt. Und dann dieses I, das Innehalten, ne, dass ich einfach nur registriere, was ich wahrnehmen kann. Und genau so ein Ali lade ich jetzt mal ein. Für uns und unsere ZuhörerInnen. Einfach atmen, lächeln und innehalten.
Nochmal zurück zu unserem Kennenlernen, zum Treffen Netzwerk Achtsame Wirtschaft. Da geht es ja auch um das Thema Wirtschaft. Unsere nächste Frage wäre so, warum sollen sich denn Organisationen aus deiner Sicht überhaupt mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen? Und ich hatte den Eindruck, wie wir uns damals schon in Waldbröl dazu ausgetauscht haben, dass du da irgendwo so ein noch unentdecktes Potenzial siehst. Und das hat mich auch wiederum sehr motiviert. Genau, was ist das, was du da vielleicht noch so als unentdeckt siehst?
Ja, vielleicht fangen wir beim Entdeckten schon an. Also, die Leute sind einfach gestresst. Also, so viele Leute sehe ich, die kaum nachkommen mit ihren E-Mails. Und diese Stressgeschichte ist, glaube ich, wirklich durchdringend in unserer Gesellschaft. Wenn wir was tun können, um das zu, mit dem besser umzugehen, dann ist es nicht einfach etwas, was jede und jeder selbst machen kann und sollte, sondern etwas, was sich Unternehmen drum kümmern sollten. Das wäre vielleicht die offensichtlichere Perspektive darauf. Dann, was mit dem vielleicht ein Stück weit anknüpft, aber doch eine wirklich strategische Perspektive hat, ist eigentlich die ganze Geschichte mit der VUCA-Welt. Das ist ja so ein Begriff, den wahrscheinlich viele kennen. Diese drei, vier Buchstaben stehen für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, also Unklarheit. Und die Welt wird immer mehr, entwickelt sich in diese Richtung. Um mit dem besser umgehen zu können, möchten sich Organisationen ja auch anders aufstellen. Und dazu brauchen sie Mitarbeitende, die nicht einfach nur funktionieren und einfach ihren Job machen und die müssen irgendwie auch mitdenken. Und wie passiert das? Da gibt es organisationale Ebenen, aber es gibt vor allem auch die persönliche Ebene und Leute, die gestresst sind, die können nicht mitdenken. Die können bestenfalls ihren Job machen, auch das können sie dann irgendwann an einem gewissen Stresslevel nicht mehr. Aber wenn sie nur so ein bisschen gestresst sind, dann können sie quasi ihren Job noch machen, aber mitdenken, mitschwimmen, mitentwickeln, strategisch relevante Dinge entwickeln, das geht nicht. Also hier ist eine strategische Dimension, warum man sich mit Achtsamkeit beschäftigen sollte.
Und sind das auch so die Unterschiede, die du tatsächlich dann beobachtest in Organisationen, die tatsächlich eine Beschäftigung oder so ein Angebot in dem Gebiet Achtsamkeit machen kann?
Ich glaube, es gibt andere Dinge, die offensichtlicher sind, weil das zu beobachten ist relativ schwierig. Das ist auch eine langfristige oder mittelfristige Geschichte. Was ich kürzerfristig deutlich beobachten lässt, ist das Thema Umgang mit dem Fachkräftemangel. Und das ist ja auch häufig dann auch ein Treiber, wenn man schaut, wie findet man gute Fachkräfte, wenn man da unter Druck ist, wenn man was bieten kann, wo man sagt, ist Achtsamkeit da, da bin ich als Mensch da, da werde ich unterstützt dabei, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Und persönlich zu wachsen, um mit Schwierigkeiten umzugehen, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn man die Leute einfach mal in den Kurs steckt und dann so müssen sie selber schauen. Wenn Unternehmungen da sind, die das zur Unternehmenskultur erheben und wir wollen so miteinander umgehen, dann findet man auch die guten Leute, die sagen, ja, hier will ich arbeiten, weil hier kann ich was leisten, hier kann ich was wirken, hier werde ich wertgeschätzt. Und dann möchten Sie da hingehen. Also Fachkräftemangel ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Treiber. Und das ist auch etwas, was man dann beobachtet. Ja.
Dir begegnen ja auch viele Organisationen. Was würdest du sagen, woran erkennst du eine achtsame, also praktisch eine wohlwollende und offene Organisation? Ne? Also was sind da so die ersten Dinge, die dir auffallen, wenn du in so eine Organisation kommst oder Kontakt damit hast, dass du sagst so, eher achtsam, eher weniger achtsam.
Genau. Also ich finde das wirklich spannend, weil die Frage, was ist eigentlich Achtsamkeit auf organisationaler Ebene, ist ja wirklich eine ganz wichtige. Ich habe Leute, die meditieren, die haben eine sehr klare Vorstellung, was das bedeutet, wenn ein einzelner Mensch achtsam ist. Aber auf dieser organisationalen Ebene, glaube ich, geht es darum, was passiert, wenn etwas schiefläuft. Das sind zum Teil, manchmal kann man das beobachten, und manchmal kann man die Leute aber auch fragen über Geschichten, wann ist da was schiefgelaufen, was ist da passiert. Und typischerweise in einer achtsamen Organisation passiert einfach gelassenes, neugieriges Interesse. Also das heißt, die Organisation und die Mitglieder der Organisation wissen, das ist wichtig, es interessiert mich. Und diese freundliche Haltung, diese freundliche Offenheit, die wird dann eingeladen durch einen Fehler. Und typischerweise passiert aber genau nicht das, sondern es werden Schuldige gesucht und man versucht zu vertuschen. Es gibt ein Gezeter, es gibt Aufregung. Das wäre, glaube ich, ein sehr deutlicher Unterschied, dann, den man auch feststellen kann. Ja.
Was ich da raushöre, ist dieses Thema, das zumindest auch bei uns im Umfeld, auch bei Kunden häufig diskutiert wird, ist das Thema psychologische Sicherheit von der Amy Edmondson. Magst du vielleicht auch zu dem Zusammenhang noch was sagen? Und soweit ich verstanden habe, gibt es da ja auch eine Forschung oder ein Forschungsangebot von deiner Seite und auch Forschungserfahrung.
Also das Wichtigste ist mal, dass man wirklich versteht, und das ist nicht ganz so einfach, dass psychologische Sicherheit etwas ist, was das Team betrifft. Man kann sich gut vorstellen, dass Individuen, einzelne Leute eher den Mut haben, eine Schwierigkeit anzusprechen. Und diese individuellen Unterschiede, die gibt es natürlich. Aber psychologische Sicherheit ist ein Konstrukt, das sich auf ein Team bezieht. Und das heißt, in einem Team hat man es viel einfacher, eine Schwierigkeit anzusprechen, als in anderen Teams. Und das erlebe ich selbst auch, bin ja auch in verschiedenen Teams. Und ich bin tendenziell wahrscheinlich eher auf der mutigen Seite, aber es gibt auch dort Situationen, wo ich dann sage, ist es jetzt schlau, wenn diese Leute hier da im Raum sind, wenn ich was sage, wo ich nicht sicher bin, ob es vielleicht peinlich ist. Und genau darum geht's. Also das ist ein ganz wichtiger Teil von einer achtsamen Organisation oder ich glaube ein Symptom, ein wichtiges einer achtsamen Organisation, dass diese psychologische Sicherheit sich einstellt. Ja, du hast jetzt gefragt zur Studie, die wir gemacht haben. Ich habe mich gefragt, wie man diese achtsame Organisation einladen kann, ohne dass jetzt gerade alle Mitarbeitenden einen MBSR-Kurs belegen müssen, weil das wäre sicher eine coole Geschichte, würde auch sicher funktionieren. Aber dazu lassen sich die meisten Unternehmen ja nicht überzeugen, einfach so. Und die Idee war, minimal invasiv etwas zu machen. 11 Führungskräfte mit ihren Teams haben mitgemacht und die haben gesagt, wir werden jetzt während 8 Wochen, werden wir Sitzungen, die wöchentlichen Sitzungen, anders eröffnen als normal. Wir werden die ersten 4 Minuten werden wir gemäß einem Protokoll, das ich geschrieben habe, eröffnen. Es beinhaltet mehr oder weniger einfach so ein etwas Ähnliches wie ein Ali zu machen, also mit etwas Anleitung und dann auch die eigene Absicht für die Sitzung dann zu klären. Also die Investition war eigentlich dann eben 8-mal diese 4 Minuten. Etwas anders zu gestalten und Achtsamkeit einzuladen. Und damit die Führungskräfte das machen konnten, habe ich ein Training gemacht von einem halben Tag. Das war online. Dann haben die Führungskräfte das gemacht. Bereits nach 4 Wochen haben wir eine erste Messung gemacht und dann nach 8 Wochen eine zweite. Und was wir festgestellt haben, ist bereits nach 4 Wochen war die psychologische Sicherheit signifikant höher. Und sie ist dann in den nächsten 4 Wochen noch einmal signifikant gestiegen. Irgendwie war es so eine Mischung zwischen Überraschung und Bestätigung, weil ich habe natürlich gehofft und auch daran geglaubt, dass es funktioniert. Aber dass man mit so wenig so viel erreichen kann, war trotzdem irgendwie eine Überraschung.
Ja, das überrascht mich auch, ne? Also wenn ich es richtig verstehe, ist die Methode, die du da getestet hast, ne? Oder testest, anwendest, ist... praktisch ein Element ist Stille am Anfang von einem Meeting, ne? Und dann ein Teilen, ne? Selbstoffenbarung vielleicht wäre der Begriff, ne? So, was ist meine Intention für das Meeting selber? Habe ich das richtig verstanden? Es geht einfach nur um, wie werden Meetings gestartet?
Es geht nur um, wie die Meetings gestartet werden. Die Selbstoffenbarung ist allerdings nicht unbedingt Teil davon, sondern es geht darum zur Klärung. Das heißt, die Leute sprechen nicht darüber, was ihre Absicht ist. Vielleicht nachher schon, aber nicht in den ersten 4 Minuten, sondern sie werden sich bewusst, dass hier ein Meeting ist und dass die Natur von Meetings ist, dass man etwas machen möchte, was niemand für sich selbst machen kann. Also die gegenseitige Abhängigkeit wird ja eigentlich selten so transparent wie in der Meeting. Weil sonst kann ja jeder machen, was er will und seinen Job machen, aber wir sind abhängig voneinander. Und das ist, deswegen treffen wir uns. Und sich dessen bewusst zu werden, dass vielleicht meine Rolle gar nicht ist, irgendwie was rauszuziehen aus dem Meeting, sondern anderen zu helfen, das ist so der zweite Teil.
Ja. Ah, dann ist es so eine Art Klärung für mich selber, ne? Und soll im Grunde dieses Mehrhirndenken auch fördern. Ne?
Also, dass die Absicht zu klären, mit welcher Absicht möchte ich hier heute hier sein, mit welcher Haltung möchte ich hier sein, genau.
Schön und auch schön einfach. Wir haben ja bei Koan so einen Dreiklang, die wir gerne so als Zutaten sehen für lebendige und wirksame Organisationen. Also einerseits Sinn, dann Verbundenheit ist das zweite und Klarheit. Was kannst du mit den Begriffen anfangen in diesem Kontext?
Ja, das ist, also das finde ich wunderbar, wenn ich mit Sinn, mit Verbundenheit und mit Klarheit arbeiten kann, dann bin ich auch mehr in meiner eigenen Energie. Wenn ich mir vorstelle, wenn nur eins von diesen drei nicht da ist, ja, wird es irgendwie schwierig. Dann bin ich entweder fehlt irgendwo eine Orientierung oder ich bin isoliert oder ich weiß nicht genau, was ich zu tun habe. Also ich glaube, es sind wichtige Voraussetzungen, die sehr leicht übersehen werden können, wenn man einfach sich an der betriebswirtschaftlichen Mainstream-Literatur orientiert, was notwendig ist. Also das ist ein ganz wichtiger Teil, ja.
Und ich finde es auch schön, das passt gut zu diesem erstmal in die Stille gehen, sich selber auch vielleicht klar machen, ne, um was es geht. Und oft schafft die Stille in unserer Erfahrung auch tatsächlich eine Verbundenheit in der Gruppe. Wie hast denn du das bei dir selber in deinem Institut erlebt? Ich nehme mal an, ihr habt ja auch Meetings und so.
Genau, ich bin auch daran, diese Methoden auch auszuprobieren. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist etwas anderes. Wir haben Mindful Coworking Days eingeführt bei uns. Ja, das besteht einfach darin, dass man dass man am Anfang, dass man sich trifft und sich jeweils vornimmt und den anderen dann sagt, jetzt sind wir bei der Selbstoffenbarung, was ich eigentlich heute erreichen möchte, darüber spricht, was man für Schwierigkeiten sieht, dann einen großen Teil des Tages in Stille arbeitet, aber auch gemeinsam Pausen macht, wo man nicht über die Arbeit spricht. Wir machen jeweils auch einen gemeinsamen Spaziergang, gemeinsames Essen, so, und dann aber auch intensive Arbeitsphasen, und die individuell und in Stille sind. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich um 15 Uhr haben wir alle wesentlich mehr geleistet, als wir an einem normalen Tag geleistet haben, und wir sind nicht erschöpft. Dann machen wir jeweils noch eine weitere Pause und dann gibt es ein paar E-Mails zu erledigen, und dann dürfen wir den Tag dann auch den Arbeitstag beenden.
Ja. Genau, exakt die gleiche Erfahrung, die wir übrigens im Netzwerk Achtsame Wirtschaft machen hier in Berlin, Schön. Wo wir auch zu so einem Mindful Coworking einladen, morgen übrigens. Und ein leichtes, sehr tiefes, sehr produktives und gleichzeitig fast müheloses Arbeiten. Sehr schön. Hast du mal erlebt, dass jetzt, wenn du in Organisationen gehst, ne, und es dann vielleicht um das Thema Achtsamkeit geht, dass etwas nicht klappt?
Also ich habe so direkt erlebt nicht, aber ich habe Geschichten gehört jetzt auch von Leuten, die eine Führungskraft hatten, eine hierarchisch sehr hoch angesiedelt, und die war in einem Kurs und die war total begeistert. Und die hat gefunden, ja, jetzt müssen wir alle meditieren, und hatten gesagt, liebe Führungskräfte, jetzt wird meditiert. Ich habe jetzt rausgefunden, wie der Trick geht, um wirklich erfolgreich zu sein. Das hat sehr viel Widerstand produziert, weil quasi dieses Meditieren in einer Befehlslogik eingebettet war, und die Leute haben gelitten und das nicht verstanden, und es hat eigentlich ziemlich viele Schäden in dem Sinne angerichtet, als dass die Leute auch wären vielleicht noch offen gewesen, mal was zu probieren. Aber nach dieser Erfahrung wussten sie einfach, ach, das stille Sitzen und so, das ist nichts für mich. Da hat man also eine Gruppe von Managern produziert, die dann sehr, sehr ablehnend waren gegenüber dem Thema. Und ich meine, ich fand es spannend, dieses Beispiel zu kennen, weil ich hatte vor ein paar Jahren ein ganz spezielles Setting im Unterricht. Da waren die Studierenden waren verpflichtet, bei mir im Unterricht teilzunehmen, und mein Unterricht war das Thema Achtsamkeit. Und da wusste ich, okay, jetzt habe ich da so ein Paradox, wie gehe ich mit dem um? Ich habe dann natürlich gerade am Anfang das angesprochen und habe gesagt, ich glaube, einige von euch, die interessiert es jetzt echt, andere von euch sind einfach so ein bisschen gespannt, so was jetzt kommt, und vielleicht hat es auch ein paar Leute, die möchten lieber nicht hier sein. Und ich möchte eigentlich alle willkommen heißen. Ihr seid alle willkommen, auch die nicht hier sein möchten. Und ich möchte die vielleicht lieber nicht hier sein möchten, einladen, so zu tun, als wären sie freiwillig hier. Weil ja, ihr müsst jetzt halt, oder? Und wenn ihr aber in dieser Haltung seid, dass wir jetzt da müssen, dann wird es unglaublich schwierig, und es ist für euch nicht lustig und für mich auch nicht. Und wenn ihr es schafft, irgendwie so ein bisschen zu tun, als ob ihr freiwillig hier wärt, dann finden wir wahrscheinlich einen guten Weg, und wir haben eine angenehme Zeit und ihr lernt etwas. Das kann ich euch versprechen. Ja. Ja, das war so meine Art, dann mit dem umzugehen.
Und hat es funktioniert?
Ich meine, ja. Ich durfte ja dann auch, die musste nach Kompetenznachweise schreiben, wie das üblich ist, und das Berichte geschrieben, und die haben auch gelesen. Da durfte ich lesen natürlich und musste das auch bewerten. Und ich habe natürlich bei einigen schon gelesen. Ja, am Anfang war ich da schon sehr skeptisch, habe mich eigentlich nicht darauf gefreut, aber durfte dann auch ihren Prozess dann miterleben, den sie sehr glaubwürdig geschildert haben, dass sie irgendeinen Zugang gefunden haben jetzt. Ja.
Es gibt ja, oder es geplant, neu an der Hochschule einen Fachkurs achtsamkeitsbasierte Organisationsentwicklung. Magst du dazu kurz was sagen? Wie ist da der Stand?
Genau. Also ich habe diesen Kurs eigentlich entwickelt, weil ich den Eindruck gehabt habe, es gibt viele Leute, die jetzt einen MBSR-Kurs oder etwas Ähnliches gemacht haben und die haben für sich diese Ressource entdeckt und die sind jetzt mit der Frage da, wie kann ich das in Organisationen hineintragen? Und der einzige Weg, den ich selber gefunden habe, ist, Achtsamkeitslehrer zu werden. Das ist vielleicht nicht der Weg für alle. Also das ist ein toller Weg, also für mich stimmt das total, aber eben, wie kann man Achtsamkeit in eine Organisation hineintragen, ohne jetzt selber gerade Achtsamkeitstrainings zu machen, ist das überhaupt möglich? Dazu habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe Beobachtungen gemacht, ich habe selbst auch Dinge ausprobiert und habe gemerkt, ja, das könnte eigentlich eine Art Berufsprofil sein, Organisationsentwicklung eben achtsamkeitsbasiert zu machen. Das ist eigentlich die Grundidee, die hinter diesem Angebot steht. Wir haben jetzt, ich habe es schon mal ausgeschrieben, diesen Kurs, und dann haben sich einige Leute gemeldet, aber es war nicht genug für eine Durchführung. Und wir haben jetzt die neue Ausschreibung für im 24, Januar, Februar 24 werden wir starten. Und da habe ich jetzt schon eine rechte Anzahl von Anmeldungen. Da bin ich also sehr zuversichtlich, dass es dann stattfinden wird, weil auch nicht nur die Resonanz, die Anzahl der Leute, die sich interessieren, sondern auch, ich habe den Eindruck, es sind die richtigen Leute, die sich interessieren. Also die einen Hintergrund haben, die mal Mindful Leadership oder MBSR-Kurs gemacht haben und die aber irgendwo schon auch in einer Organisation drin sind, eine gewisse Position haben, wo sie das dann anwenden können wollen und nicht nur einfach selbst meditieren, sondern eben in der Organisation zum Beispiel in Ali anleiten. Ist ja nicht wahnsinnig schwierig und trotzdem braucht es Mut. Oder eben einen Mindful Coworking Day anleiten. Dann ist ja die Frage, wie überzeuge ich vielleicht auch eine Geschäftsleitung und wie überzeuge ich eine HR-Abteilung? Wie formuliere ich einen Sales Pitch, oder? Das sind Dinge, die ich gerne mit den Leuten dann anschaue und wo ich auch vorhabe, ihnen die Aufgaben zu stellen, ein Sales Pitch mal zu machen, dass wir uns die gegenseitig vorstellen und dann voneinander lernen.
Vielleicht wäre das ein guter Moment für einen Ali.
Wunderbar. Ja, wunderbar. Mir gefällt es auch, dass es ja zwischendurch mal so ein Ali gibt in diesem Podcast. Das ist ja absolut sensationell. Weil man ja auch wieder eben so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und es ist für mich auch so ein Beispiel dafür, wie es hier eben normal ist, sowas zu machen. Und wenn ich mit einer anderen Gruppe von Leuten da hinkommen möchte, dass das dann normal wird, das ist eigentlich das Thema von achtsamkeitsbasierter Organisationsentwicklung. Genau. Und dann gibt es eben in so einer Pause auch vielleicht eine Möglichkeit, dass noch was hinzukommt oder nochmals aufpoppt, was vorher nicht ganz ein Vögelchen, das vorher nicht ganz landen konnte. Und ein Punkt, den wir vorhin aufgegriffen haben, war ja die Forschung. Und was ich noch nicht erzählt habe, ist eigentlich, dass wir vorhaben, daran weiterzuarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt diese Forschung mit den 11 Führungskräften. Wir würden gerne mit einer größeren Firma eine größere Studie machen, wo wir dann auch Kontrollgruppen haben könnten. Also Leute, die zunächst nicht mitmachen, damit wir messen können. Und wenn die auch mitmachen wollen, können die dann später noch. Aber damit wir methodisch noch saubere Daten haben, wäre das wichtig. Sowohl für das Mindful Meetings als auch für den Mindful Coworking Day. Auch da würden wir gerne dieses Gefühl, das man hat so viel geleistet und man ist zufrieden, das besser noch messen und zu schauen, was passiert da wirklich, um es vielleicht auch noch besser zu verstehen und dann vielleicht auch Unterschiede, die es gibt, solche Coworking Days zu machen, dann vielleicht auch besser fassen zu können. Also da bin ich daran interessiert, bin auch auf der Suche nach Unternehmen, die Interesse haben, da mitzumachen.
Gibt es da ein paar Eckdaten im Sinne von, wie viele teilnehmen sollten idealerweise? Und was wäre so ein erster Schritt, der dann sozusagen notwendig ist, damit da was in Gang kommt?
Also ich fange eigentlich eher dort an, was die Unternehmen brauchen. Weil von meiner Seite, wenn ich gerade wünschen könnte, dann hätte ich gerne 60 Führungskräfte mit ihren Teams und dann würde ich die einen 30 da und die anderen 30 dort. Und ich bin mir aber völlig bewusst, dass ich nicht gerade eine Firma rankommen werde, die gerade so aufgestellt ist, mir das zu liefern. Sondern da würde ich mal zuerst schauen, ja, was brauchen die denn? Und können wir mit dem eine Dienstleistung machen, die wir gleichzeitig auch methodisch sauber evaluieren können? Und das müsste in dem Sinne ein Prozess des Maßschneidens sein. Und der erste Schritt ist einfach mal E-Mail zu schreiben und sagen, ja, ich bin da interessiert. Und dann würden wir eine Zoom-Sitzung mal machen und schauen, was Schritte sein könnten, die uns in diese gewünschte Richtung bringen.
Also das ist auch eine herzliche Einladung hier, falls das jemand hören sollte aus einer größeren Organisation, gerne beim Alexander oder bei uns melden, ne, wenn da ein Interesse besteht. Und wenn ich jetzt als Manager hierin zuhöre und mir denke so, ah ja, stimmt, mir ist mir schon öfter begegnet, das Thema Achtsamkeit, das mit dem Stress kenne ich auch, das mit den Meetings kenne ich auch, wo ich mir denke, ach, die könnten doch irgendwie produktiver laufen. Es interessiert mich jetzt irgendwie schon alles. Was ist aus deiner Sicht einfach mal so ein erster Schritt für so eine Managerin, um sich tatsächlich da so ein bisschen mal mit zu beschäftigen? Was empfiehlst du da?
Das ist gar nicht so einfach, weil die Frage ist nach der Korngröße. Also wie viel Zeit, also wie viel groß ist das Interesse? Möchte ich 2 Minuten oder 2 Tage oder 2 Monate investieren? Wie groß ist das? Und wenn das klein ist, würde ich sagen, geh mal vielleicht, lad dir mal eine App runter und mach mal eine Kurzmeditation und schau, was das bei dir bewirkt. Und sprich vor allem mit Leuten, die etwas mehr Erfahrung haben. Was vielleicht wichtig ist, wenn man ganz am Anfang steht hier mit solchen Übungen, ist, es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn Leute einfach Stille und nichts haben, ohne Anleitung, die meisten finden das wirklich schrecklich. Es ist terrible. Also die würden dafür bezahlen, dass sie nicht mehr mit diesem Nichts. Und wir kennen das wahrscheinlich alle, dass sie sogar bereit sind, lieber irgendeine idiotische Zeitung zu lesen im Zug, oder irgendwie auf den Phone rumzudrücken, nur damit der Geist ein bisschen beschäftigt ist, weil wir das nicht so schlecht aushalten. Und die Gefahr ist, dass wenn man eine sehr gute Übung macht, dass da ein bisschen nichts vorkommt und dass man mit dem dann nicht so klarkommt. Also ist das so eine erste Hürde, die es zu nehmen gilt. Und vielleicht muss man also mit jemandem sprechen, der etwas mehr Erfahrung hat. Und vielleicht muss man auch noch eine andere Übung ausprobieren, die vielleicht so Bodyscans, da kommt etwas weniger nichts vor als bei Atemübungen und so weiter, dass man so einen Einstieg vielleicht auf verschiedenen Orten probiert. Das wäre mal so eine Antwort. Und wenn ihr natürlich etwas mehr Interesse hat und mehr Zeit investieren möchte und schon etwas Erfahrung gemacht hat, zuversichtlich ist, dass das spannend genug ist, um hier weiterzugehen, dann würde ich unbedingt einen Kurs besuchen. Und ich sage das einfach außer meinem Hintergrund. Ich bin einer, der eigentlich sehr viel Autonomiebedürfnis hat. Ich habe auch Gitarre spielen selber gelernt. Ich habe eigentlich nicht so gern Lehrer. Ich möchte lieber selber machen. Und beim Meditieren habe ich ja das auch gemacht. Irgendwie bin ich da an Grenzen gestoßen. Ich glaube, das Meditieren eignet sich wirklich nicht so gut wie das Gitarre spielen, um es sich selber beizubringen. Weil beim Gitarre spielen, da habe ich ein recht klares Feedback, ob eine Seite klingt oder ob sie irgendwie nicht klingt. Und beim Meditieren sitzt man da in der Stille, man ist nachher da, habe ich das jetzt richtig gemacht oder jetzt bin ich abgeschweift, was heißt das jetzt da? Also es braucht irgendwie eine andere Form von Feedback und ohne Austausch mit anderen ist das sehr schwierig. Also von dort her gesehen würde ich sagen, man kann den Rest des Lebens ja dann einfach autonom weiter meditieren, aber mal so ein bisschen unter Anleitung starten, wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Ja.
Ja, die Erfahrung machen wir auch. Ne? Deswegen haben wir uns natürlich auch, ne, bei Koan und so ist auch ein bisschen Koan entstanden, ne? So eine Weggefährtenschaft. Ne? Und wir haben auch alle verschiedene Lehrerinnen. Ja, also das ist tatsächlich hilfreich, gerade in dem Bereich von Geistesschulung. Die Erfahrung machen wir auch. Alexander, wir danken dir ganz herzlich für das sehr spannende und informative Gespräch, ja, und anregend für uns, stößt auf viel Resonanz und freuen uns, dass du die Zeit jetzt hier auch gemeinsam mit uns verbracht hast. Und schließen auch gerne unseren Podcast nochmal ab mit einem kurzen Atmen, Lächeln, Innehalten und wünschen dann freudige Schritte durch den weiteren Tag. Vielen Dank, lieber Alexander.
Jan, hat mich sehr gefreut. Tschüss
Danke
zusammen.
auch von meiner Seite, ja.